Der innere Schweinehund ist der Wächter unserer Komfortzone. Das heißt, allen dann, wenn wir die Komfortzone verlassen möchten, dann kommt der Schweinehund und das ist dann der Widerstand, den wir wahrnehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Heute sind wir in Bozen zu Gast und zwar im Fitnessstudio Beyond Human Performance. Mir gegenüber sitzt Johanna Fischer, sie ist Mitinhaberin des Unternehmens. Außerdem ist sie Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungstherapeutin und Mentaltrainerin. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Frau Fischer, schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, freue mich voll.
Johanna Fischer stammt aus Bad Schins. Sie studierte Ernährungswissenschaft an der Universität Wien und angewandte Ernährungstherapie an der Fachhochschule St. Pölten. Anschließend verbrachte sie einige Jahre in Innsbruck und sammelte Erfahrungen in Universitätskliniken, Landeskrankenhäusern und Reha-Zentren in Tirol. Dann kam sie nach Südtirol zurück und arbeitete einige Jahre lang als Ernährungsberaterin. Im Jahr 2022 war sie Mitgründerin des Unternehmens Beyond Human Performance. Das Team der Firma besteht aus Ernährungs- und Sportwissenschaftlern, Trainings- und Bewegungsexperten. Diese beraten die Kundinnen und Kunden im Fitnessstudio der Firma. Johanna Fischers Fokus liegt auf Coaching im Bereich Ernährung sowie ganzheitliche Gesundheit. Immer wieder hält sie auch Vorträge und Workshops zu unterschiedlichsten Themen rund um die Gesundheit. Frau Fischer, zunächst würde mich interessieren, woher rührt denn Ihre Faszination für die menschliche Gesundheit?
Das ist eine gute Frage. Und da muss ich ein bisschen ausholen oder ganz weit eigentlich zurückgehen in meine Kindheit, weil ich dazu sagen soll, ist der Ursprung von dem Ganzen. Und zwar, weil ich selbst, seit ich mich erinnern kann, allem Schwierigkeiten gehabt habe mit meinem Körpergewicht. Also schon in der Grundschule, in der Mittelschule, ich habe mich nie wohlgefühlt in meinem eigenen Körper. Ich war jetzt nicht schwer übergewichtig. Also heute rückblickend darf ich sogar sagen, ich war noch im Normalgewichtsbereich, aber ich habe mich damals schon nicht richtig und nicht gut gefühlt. Und habe dann auch ganz früh angefangen, mich mit dem Thema Ernährung deshalb auseinanderzusetzen, weil ich schon gewusst habe, okay, Gewicht hängt irgendwie mit Ernährung zusammen. Ich habe zwar bei weitem noch nicht ein Fachwissen gehabt, aber ich habe gewusst, da gibt es einen Zusammenhang und dann mich dann so auf eigene Faust angefangen damit zu befassen und habe dann in der Mittelschule, glaube ich, schon meine erste Diät gestartet. Und das war aber auch der Anfang von einer Zeit, die schon geprägt war mit Leidensdruck, weil ich nie nachhaltige Lösungen für mich gefunden habe. Also ich habe es dann schon geschafft, ein paar Kilo zu nehmen und mich dann auch wohler zu fühlen, aber das war nie etwas auf Dauer und das war nie etwas wirklich nachhaltig Gesundes. Und so bin ich dann jahrelang, ich glaube, es waren insgesamt 10 oder auch sogar 15 Jahre, so in einem Diätkreislauf drin gewesen, ein paar Kilo genommen, mich zufrieden gefühlt, dann das aber nicht halten gekannt, wieder zugenommen, dann die nächste Diät gestartet. Also das war eine Zeit, die sicher auch mein Essverhalten ein bisschen negativ beeinflusst hat. Und das war aber eben auch der Zugang für mich, warum ich dann auch Ernährungswissenschaften studieren gegangen bin, schlussendlich nach der Matura, weil ich dann verstanden habe, okay, so geht es nicht weiter, ich komme dort zu keinem grünen Zweig, meine Beziehung zum Essen wird allerweil schlechter, ich fühle mich zunehmend unwohler in meiner Haut und ich finde einfach einen Weg für mich nicht da und ich wollte mir dann selber helfen. Und deswegen bin ich eigentlich Ernährungswissenschaften studieren gegangen, um mir zunächst einmal selbst zu helfen, um mir ganz viele Fragen zu beantworten, irgendwie zu verstehen, wie funktioniert mein Körper? Was braucht er wirklich? Wie kann ich nachhaltig ohne mein Gewicht erhalten? Wie kriege ich die Energie wieder zurück? Und das hat mich fasziniert. Und ich habe da wirklich die Leidenschaft entdeckt, dass ich mich wirklich mit dem Körper auseinandersetzen will. Also ich bin da tief eingetaucht in die Biochemie und in die Physiologie und in die Anatomie und habe das alles bis aufs kleinste Detail verstehen gewollt, damit ich dann auch Strategien finden kann für mich, die gut sein.
Wenn Sie eine Erkenntnis aus dieser Zeit nennen müssten, die Ihnen geblieben ist oder die vielleicht für Sie die Sicht auf Ihre Ernährung oder Ihre Gesundheit geändert hat, was wäre diese? Vielleicht auch nur eine?
Also der größte ist bei mir auf jeden Fall gefallen, wenn ich verstanden habe, ich habe meinen Körper jahrelang unterversorgt. mit Nährstoffen. Ich habe nicht verstanden, wie wichtig es ist, ihm die richtigen Nährstoffe in die richtigen Mengen zur Verfügung zu stellen und dass ich damit eigentlich meinen Stoffwechsel, meine hormonelle Balance und meine komplette Biochemie eigentlich total an die Wand gefahren habe. Und wenn ich verstanden habe, okay, es geht um Versorgung, es geht darum, genug zu essen, das Richtige zu essen, dann angefangen umzudenken und dann auch andere Entscheidungen zu treffen.
Wir werden heute später auch noch über Ernährung sprechen und wie wir uns richtig ernähren sollten. Wir werden auch über Motivation und Optimismus und den inneren Schweinehund sprechen. Und beginnen möchte ich genau damit. Eigentlich ist es ja so, dass wir alle wüssten, wie ein gesundes Leben in der Theorie auszusehen hätte. Informationen gibt es ja heute zur Genüge. Wir können uns im Internet, in Podcasts, in Büchern und so weiter informieren. Warum fällt es uns denn trotzdem so schwer, das auch umzusetzen, das, was wir wissen?
Mhm. Es ist ja so. Das ist mir nämlich genauso ergangen. Also ich habe ja eben im Studium alles gelernt, das ganze Wissen und Know-how habe ich dann gehabt. Ich habe mich dann auch danach selbstständig gemacht und wollte eben das Wissen, was ich für mich angewendet habe, auch von anderen Menschen anwenden. Also ich wollte Menschen helfen, die da in ähnliche Situationen waren, wie ich es damals war. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das Thema Wissen haben wir relativ schnell geklärt. Also wir brauchen 2 bis 3 Einheiten. Da kann ich wirklich auch das komplexe Wissen ganz einfach auch vermitteln. Allerdings hat das Wissen alleine selten gereicht. Und das hat auch schon meine Dozentin damals in der Uni, kann ich mich noch erinnern, weil wir haben ganz viele Praktika machen müssen und die haben ja schon gemerkt, okay, ich komme da ein bisschen an die Grenzen, weil mit dem Wissen, es reicht nicht da. Und meine Frage war dann, was kann ich dir um da besser zu kommunizieren oder was muss ich sagen, damit der Mensch das versteht, weil er hat es rational verstanden, aber er kann es emotional irgendwie nicht fühlen. Und die Antwort war dann, damit müssen Sie sich auffinden, also wenn Sie von 10 Menschen 2 Menschen erreichen und das wirklich schaffen, dann haben Sie eh schon eine gute Quote. Und ich habe mir gedacht, das erstens akzeptiere ich nicht da, weil ich definiere mich auch ganz viel über meinen Beruf eben. Also mir ist ganz wichtig, ein guter Coach zu sein. Ich tue ganz viel dafür, dass ich wirklich von mir selber, mit mir selber zufrieden bin und weiß, schau, ich gebe mein Bestes. Und das hat für mich damals nicht, das war nicht in Frage gekommen, zu akzeptieren, okay, eine Quote von 2 von 10 Menschen. Also, und dann habe ich mich einfach selber auf die Suche gemacht, okay, was muss ich lernen? Was muss ich jetzt noch lernen, damit der Mensch auch wirklich in die Umsetzung kommt?
Das heißt, was bringt uns dazu, unser Wissen umzusetzen?
Ich brauche als allererstes für mich eine intrinsische, tiefe Motivation, warum ich überhaupt in die Veränderung gehen soll. Weil unser Gehirn an sich möchte sich nicht verändern. Es ist ein Schutzmechanismus. Also wenn man sich auch ein bisschen mit der Neurobiologie auseinandersetzt, dann ist das auch voll verständlich, weil Veränderung bedeutet Unsicherheit. Und unser Gehirn hat ein Oberziel und das ist Überleben. Das heißt, das Gehirn will uns in Sicherheit halten und uns beschützen. Und alles, was unsere Sicherheit gefährdet, wird deswegen eliminiert oder unser Gehirn will uns damit einfach beschützen. Das heißt, das ist der erste Grund, dass Veränderung allem Unsicherheit bedeutet und der zweite Grund ist auch, dass Veränderung brutal viel Energie kostet, weil Gewohnheiten und Routinen sind unser Energiesparprogramm. Das heißt, da müssen wir nicht bewusst nachdenken, sondern es erledigt dann zum großen Teil unser Unbewusstsein. Und das ist ja gut so, weil wenn ich über alles, was ich tue, was ich täglich tue, nachdenken muss, bewusst, dann glaube ich, kriegen wir alle innerhalb kürzester Zeit einen Burnout, weil wir treffen so viele Entscheidungen am Tag. Also angefangen von, was ziehe ich mir an, was frühstück ich mir, mit welchem Fuß trete ich aufs Gaspedal, mit welchem Fuß bremse ich. Also das sind tägliche Mini-Entscheidungen und die erledigt zum Großteil unser Unterbewusstsein. Wenn ich jetzt aber neue Gewohnheiten aufbauen möchte, wie zum Beispiel mein Frühstück verändern oder ins Fitnessstudio zu gehen, dann kostet das Ressourcen, das kostet Energie, weil da muss ich bewusste Entscheidungen treffen. Und unser Gehirn möchte, soweit es geht, alles automatisieren und ins in Energiesparprogramm innebringen. Deswegen verspüren wir da immer einen gewissen Widerstand. Also sobald wir eine Veränderung umgehen und neue Gewohnheiten aufbauen möchten, dann geht es meistens die ersten paar Stunden oder Tage gut und dann spüren wir aber einen gewissen Widerstand. Und das ist, weil unser Gehirn dann die Energie dafür nicht aufwenden möchte.
Was hilft dabei nach diesen ersten Tagen, wenn man zum Beispiel mit einer neuen Sportart begonnen hat oder mit einer seine Ernährung umgestellt hat? Was hilft denn dabei, da auch noch konsequent zu bleiben nach diesen ersten Tagen, wo man extrem motiviert ist? Wie bleibt man dabei?
Angefangen vom intrinsischen Ziel. Also ich brauche ein intrinsisches, wirklich emotionales Ziel.
Fehlt das manchen?
Ja, ich denke schon, also vielleicht in der Tiefe, weißt, weil man hat vielleicht Ziele, dass man sagt, okay, ich möchte 5 Kilo nehmen oder ich möchte einen Halbmarathon laufen. Und das sind aber eher rationale Ziele. Und wenn da keine emotionale Bindung da ist, zu sagen, okay, was bedeuten die 5 Kilo für mich? Also was für ein Ziel steckt eigentlich hinter dem Ziel? Was möchte ich damit eigentlich wirklich bewirken? Auf emotionaler Ebene, dass ich mich vielleicht selbstbewusster fühlen möchte, dass ich mehr Selbstwertgefühl haben möchte, dass ich mich zufriedener mit mir fühlen möchte, dass ich im Stand bin, mit meinen Kindern knirlender zu spielen und mir sehr viel bedeutet, weil ich dadurch vielleicht mich als bessere Mama wahrnehmen kann. Das sind Emotionen. Und wenn wir das schaffen und ins allem wieder die mentale Arbeit in das investieren, das Ziel allem wieder bewusst zu machen, weil das rückt dann ja wieder in den Hintergrund, weil der Alltag kommt. Das heißt, ich darf mich da wirklich jeden Tag wieder damit verbinden, warum will ich das Ganze, welche Emotionen will ich damit bewirken und mir selber auch ganz ehrlich gegenüberzutreten, welche Priorität hat das in meinem Leben? Also wie sehr will ich das? Und das die im mentalen Training, also das herausfinden erst einmal, was ist eigentlich das Ziel hinterm Ziel und das Ziel dann auch zu nähren mit Visualisierungstechniken zum Beispiel oder mit Journaling-Tools, wo man sich selber allem wieder Fragen beantwortet. Das ist so die Grundbasis, also das brauche ich. Ohne den emotionalen Ziel wird es schwierig, weil kaum kommt die erste Herausforderung oder kaum wird es einmal schwierig, dann halte ich nicht durch, wenn mir das nicht wirklich, wirklich wichtig ist. Und das Zweite ist dann, sich auch realistische Ziele zu setzen und ein gewisses Commitment sich auch zu geben, zu sorgen, weil der Mensch neigt sehr dazu, aus der Anfangsmotivation her sehr große Ziele sich zu setzen. So, ab heute isse ich keine Süßigkeiten mehr oder ab heute gehe ich jeden Tag ins Fitnessstudio. Und das geht eben meistens für 3, 4, 5 Tage gut, aber das sind zu große Ziele in viel zu kurzer Zeit, die uns dann auch erschöpfen. Deswegen, da ist besser, dass man realistisch zugeht und sagt, schau, was kann ich wirklich nachhaltig umsetzen, nicht nur für eine Woche, sondern am besten für mein restliches Leben. Und ich gehe dann vielleicht weg von jeden Tag Fitnessstudio hin zu, okay, ich gehe mal einmal Fitnessstudio, aber an den halte ich mich dann auch und schaffen wir vielleicht da irgendeine Form von Feedback-Instrument in Form von entweder ich hakel mir das ab als To-Do oder ich habe einen Trainingsbuddy, mit dem ich dann ein High-Five mache am Ende der Trainingsstunde. Also irgendwo, wo ich das festhalten kann, ich habe es erledigt, ich habe es geschafft, damit ich einfach auch den Erfolg oder das Erfolgsmoment dann in den Moment dann auch wahrnehmen kann.
Um zurück zum inneren Schweinehund zu kommen, was hat denn dieser mit unserem Berufsalltag zu tun? Oft ist es ja so, dass man am Morgen noch motiviert ist und am Abend sich vornimmt, noch laufen zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen und dann ist die Arbeit fertig. Man kommt nach Hause und legt sich aber lieber auf die Couch oder greift zu irgendwelchen ungesunden Snacks. Mhm. Was macht da die Arbeit mit uns oder inwiefern beeinflusst die den inneren Schweinehund?
Also der innere Schweinehund ist der Wächter unserer Komfortzone. Das heißt, allen dann, wenn wir die Komfortzone verlassen möchten, indem wir eben ein neues Verhalten erlernen, Sachen tun, die wir noch nicht regelmäßig tun, also die uns einen gewissen Aufwand kosten, dann kommt der Schweinehund und das ist dann der Widerstand, den wir wahrnehmen. Das heißt, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn der Schweinehund kommt, weil er heißt, du bist gerade auf dem Weg, deine Komfortzone zu verlassen, du bist gerade auf dem Weg, die zu entwickeln, weil Entwicklung findet allmählich außerhalb der Komfortzone statt. Also das ist ein super Zeichen und der Schweinehund ist auch ein Mitspieler von uns, also das ist nichts, der ist nicht gegen uns, im Sinne, den müssen wir nicht bekämpfen, sondern es geht mehr darum, ihn wahrzunehmen, zu sagen, okay, du bist gerade da, weil ich gerade dabei bin, die Komfortzone zu verlassen. Danke, dass du mich beschützen möchtest, aber ich brauche das jetzt gar nicht. Ich brauche gar nicht deinen Schutz, sondern ich will ja sogar die Komfortzone verlassen. Also so kann ich den Schweinehund irgendwie vielleicht zähmen oder beruhigen, anstatt zu bekämpfen, weißt? Weil sonst kämpfe ich irgendwie gegen mich selbst und es kostet weitere Energie und weitere Ressourcen.
Das heißt, was wir uns unseren Hörerinnen und Hörern raten, wenn sie das nächste Mal abends keine Lust auf Sport haben oder wirklich Lust auf ein Stück Schokolade?
Also abends kommt es vor allem deshalb, weil die Willenskraft eine begrenzte Ressource ist. Das heißt, gerade in der Anfangszeit, wo ich neue Gewohnheiten aufbaue, brauche ich vielleicht mehr Willenskraft, um den Schweinehund eben zu beruhigen sozusagen. Und das fällt mir zu Tagesbeginn leichter, weil die Willenskraft eine begrenzte Ressource ist. Das heißt, wie ein Akku, der in der Früh noch voll ist und im Laufe des Tages leert er sich und vor allem dann, wenn wir Willenskraft benötigen. Und das, was du vorher auch gesagt hast mit der Arbeit, kann man es dann so erklären, dass gewisse Tätigkeiten bei der Arbeit kosten uns vielleicht Willenskraft. Nicht alle, hoffentlich, aber es kommt allem mal wieder im Laufe des Tages zu Situationen, wo ich Energieaufwand betreiben muss und deshalb vielleicht die Akkus am Ende des Tages dann leerer sein, wie zu Beginn des Tages und deshalb vor allem sind es am Abend dann schwerer, dem Schweinehund zu widerstehen, wie in der Früh. Was ich da vielleicht mitgeben kann, ist, zuerst mal das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es so ist. Dann kann ich schon auch schauen, vielleicht, wie kann ich untertags auch Willenskraft sparen, damit ich nicht allem total fertig auf Nacht auf der Couch liege, weil es einem ist schwierig. Das heißt, ein bisschen ressourcenschonender zu sein und vielleicht auch allem wieder Energietankstellen einzubauen, also etwas, was mir Energie gibt im Laufe des Tages. Und dann eben realistisch mit sich zu sein, zu sagen, okay, anstatt dass ich vielleicht, wenn ich vorher jeden Tag Schokolade gegessen habe oder jeden Tag Patatine gegessen habe, dann vielleicht nicht von sich zu erwarten, ob heute ist nimmer, sondern mir eine gesündere Alternative im ersten Moment zu suchen. Ich sage, okay, ich kann weiterhin meinen Snack essen, aber anstatt die Patatine ist es halt vielleicht ein Joghurt mit Früchten. Also ich schaffe irgendwie einen ersten Schritt, der mir nicht so viel Willenskraft kostet, aber trotzdem schon ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Sie haben vorhin gesagt, wir können versuchen, untertags Willenskraft zu sparen. Gibt es weitere Tricks, wie wir es schaffen können, im Berufsalltag unsere Motivation hochzuhalten? Weil am Ende würden wir davon ja auch für die Arbeit profitieren.
Ja, und das ist ein voller wichtiger Punkt, weil ich merke das auch wieder, für ganz viele Menschen ist das ein bisschen ein innerer Konflikt. Im Sinne, sie haben gewisse Prioritäten im Leben und auch viel um die Ohren. Also neben Beruf, eben vielleicht sind sie sogar in einer Führungsebene mit ganz viel Verantwortung, haben vielleicht auch Kinder zu Hause, wo auch wieder Verantwortung ins Spiel ist. Also da sind viele Stressoren da auf der anderen Seite und Menschen erleben dann allem wieder das Thema an Gesundheit, Ernährung und Sport so als zusätzliches To-Do. Jetzt muss ich das auch notieren zu meinem zusätzlich, also eh schon vollen Terminkalender, kommt das jetzt auch noch dazu. Und da ist auch ganz wichtig, vielleicht schon ganz im Anfang vom Prozess, sich ein bisschen mit einem Reframing zu beschäftigen. Das heißt, das Ganze von einer anderen Seite zu betrachten, weil, wie du richtig sagst, wir profitieren eigentlich davon. Das heißt, wenn mein Körper gut genährt ist, wenn er Bewegung gekriegt hat, wenn er vielleicht frische Luft gekriegt hat, Sonnenlicht gekriegt hat, also die natürlichen Grundbedürfnisse, die unser Körper Homo sapiens einfach hat, ob wir wollen oder nicht, wenn ich ihn die erfülle, dann werde ich alles andere in meinem Leben, sei es privat oder beruflich, viel besser managen können. Das heißt, ich wäre resilienter, ich wäre widerstandsfähiger, ich wäre belastbarer, ich habe mehr Freude am Leben, mehr Ressourcen. Also es ist nicht so, dass das, es ist wichtig, das nicht als zusätzlichen Aufwand zu betrachten, sondern mehr, okay, das ist mein Fundament eigentlich, auf den ich alles andere erst aufbauen kann. Und das Bewusstsein kann dann helfen, gewisse Sachen leichter zu Gewohnheiten zu machen, weil es für mich mehr Sinn ergibt, so. Ich gehe nicht laufen, leider, damit es getan ist, sondern ich gehe laufen, damit mein Körper die Ressourcen hat, damit ich danach im Job wirklich Vollgas geben kann und belastbar bin und für meine Kinder da sein kann. Also es ist ein bisschen die Grundvoraussetzung für alles andere.
Gibt es eine Übung oder etwas, das man auch zu Hause machen kann, um dieses Gedankenspiel anzuregen oder um zu dieser intrinsischen Motivation zu finden? Mhm. Auch alleine?
Was sich da vielleicht gut eignet, allein zu machen, ist ein Vision Board. Also das ist ein ganz tolles Tool mit dem Ziel, ich versetze mich einmal in die Lage meines zukünftigen Ichs. Also ich stelle mir vor, wo will ich denn eigentlich sein? Vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren. Also ich lasse meinen Gedanken wirklich mal freien Lauf und stelle mir mal wirklich meine Wunschvorstellung von meinem Traumleben vor. Und das kann man gedanklich machen, aber auch wirklich praktisch in Form von wirklich einem Vision Board, wo ich mir vielleicht Sachen aufzeichne, aufmole oder Bilder ausschneide, Zeitungsartikel ausschneide. Also alles das, was ich mit meinem Zielbild in Verbindung bringe, dann visualisiere und dadurch das für mich greifbarer mache. Also das wird dann dadurch ein bisschen realer. Und je stärker das Zukunftsbild von uns verankert ist, wo ich mich genau sehe, schau, da will ich sein, da will ich hin, das will ich fühlen, das will ich erleben, das Leben ist mein Leben, das ich unstrebe, das sorgt dafür, dass ich im Heute vielleicht bereit bin, gewisse Sachen zu tun, auch mit Belohnungsaufschub, weißt? Weil das ist auch, die Schwierigkeit ist oft, dass man bei gewissen Gewohnheiten nicht direkt einen Erfolg hat, also weil ich jetzt einmal gesund Frühstück wäre nicht gleich mein Traumkörper haben und weil ich einmal ins Fitnessstudio gehe, habe ich jetzt nicht gleich einen riesigen Bizeps. Also,
das wäre schön.
Das kommt zeitversetzt und deswegen braucht man eben die Fähigkeit des Belohnungsaufschubs, dass ich sage, okay, die Belohnung, dass ich das wirklich dann sehe, was ich da leiste, das kommt versetzt. Aber damit ich trotzdem drin bleibe und da wirklich jeden Tag ein Commitment an den Tag lege, hilft eben die Visualisierung vom Zielbild, weil es dann wie so ein bisschen ein Magnetismus wirkt, weißt du, ein bisschen ein Sog, der ins Unsichtbar. Das, da will ich hin.
Bevor wir zum Thema Ernährung kommen, noch eine letzte Frage zu diesem Thema Motivation. Was ist denn Ihr persönlicher größter Motivator?
Also mein Zielbild ist allem schon oder seit Jahren schon einfach meine gesündeste und fitteste Version meiner selbst. Also ich sehe ein Bild, wo ich mich selber als sehr athletisch, sehr sportlich sehe, wo ich mich voller Energie, voll und vital fühle und dadurch auch alle Ressourcen habe, um sowohl beruflich als auch privat wirklich ein Leben zu leben, was ich will. Und nicht nur irgendwie zu funktionieren oder irgendwie einen Tag zu überleben, sondern ich will kreieren, also ich will auch schaffen, ich will aktiv sein. Und von daher brauche ich aber eben die Ressourcen und so das Powervolle, das Gefühl von, boah, ich habe die Kraft, ich bin voll in meiner Power und ich kann Sachen umsetzen. Mhm. Und das motiviert mich eigentlich täglich etwas für mich zu tun, weil ich weiß, like so geht's, also like so kann es funktionieren.
Danke fürs Teilen. Dann sprechen wir noch über die Ernährung. Wenn Sie in ganz wenigen Sätzen zusammenfassen können, wie sieht denn die optimale Ernährung aus? Gibt es die optimale Ernährung?
Also die professionelle Antwort ist, es kommt darauf an, weil wir sind alle individuell, wir sind zwar alle Homo sapiens, aber wir sind um alle andere Grundbedürfnisse, wir haben alle einen anderen Alltag, wir haben alle andere Ziele und auch andere Ausgangssituationen. Deswegen gibt es jetzt da nicht ein One-Size-Fits-All-Modell, sagen wir mal, das nicht. Aber es gibt natürlich gewisse Grundprinzipien, die für uns alle gelten, wie zum Beispiel die Nährstoffdichte, dass wir haben einen Bedarf an essentiellen Nährstoffen. Wenn ich den nicht decke, dann kommt es zu Mangelerscheinungen. Eine gewisse Regelmäßigkeit beizubehalten, dass ich nicht zu lange Essenspausen habe, also da einen richtigen Mix aus, okay, ich habe regelmäßige Mahlzeiten und ist nicht andauernd, weil der Verdauungstrakt braucht da eben wieder Pause. Also so mindestens 3 Stunden sollten schon vergehen zwischen die Mahlzeiten, damit überhaupt der Stoffwechsel mal in die Verstoffwechslung kommen kann. Aber es soll auch nicht so sein, dass Mahlzeiten ausgelassen werden oder ich keine Routine in meinem Essen drinnen habe. Also ich brauche da für mich eine gewisse Struktur, die zu meinem Alltag passt. Und was für mich halt einfach realistisch umsetzbar ist. Dass ich sage, schau, das kann ich mir wirklich vorstellen, auf Dauer auch umzusetzen.
Was raten Sie jemandem, der zu Mittag im Restaurant oder der Mensa isst und damit nur begrenzten Einfluss auf sein Mittagessen hat? Am Ende muss man dann ja essen, was man sozusagen bekommt.
Also zuallererst das zu akzeptieren, dass so kann ich jetzt nicht 100% selbst kontrollieren und beeinflussen, aber ich kann allem das Beste daraus machen. Also ich kann schauen, aus dem Angebot, was da ist, für mich die beste Wahl zu treffen. Und beste Wahl heißt in dem Moment, welche Mahlzeit versorgt mir am besten, also gib mir genug Nährstoffe und gib mir Energie, sodass ich in der zweiten Tageshälfte auch wirklich nur leistungsfähig bin. Weil wenn ich etwas ist, was mich beschwert, dann habe ich zwar, ja, ich habe zwar gegessen, aber ich habe keine Energie, sondern eigentlich im Gegenteil, es macht mich träge, es macht mich müde und es sorgt dafür, dass ich mich auch nicht mehr gut konzentrieren kann. Und das sind in der Regel Speisen, die zusammengesetzt sind aus einmal einem Proteinanteil, dass ich schaue, okay, eine Proteinquelle dabei zu haben, in Kombination mit einem Gemüseanteil, also entweder einen frischen Salat oder ein Beilagengemüse, einen Kohlenhydratanteil, weil etwas brauche ich, was schon auch nachhaltig sättigt, und getoppt mit guten pflanzlichen Fetten. Also das war so eine gute Kombination, wo ich dann auch wirklich am Nachmittag noch gut leistungsfähig sein kann.
Sie haben die Leistungsfähigkeit angesprochen. Was fördert denn die Konzentration und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz?
Ja, das ist die Herausforderung, weil eigentlich unser Körper ist nicht dafür gemacht zu sitzen, so lange vor allem zu sitzen. Also das entspricht eigentlich gegen unsere Natur und gegen unserem Naturell. Wir waren eigentlich allem in Bewegung. Und das ist eben, wenn wir vielleicht Nahrungsmittel oder Speisen essen, die unausgewogen sein, zum Beispiel sehr kohlenhydratbetont sein, dafür kommen aber andere Nährstoffe zu kurz, wie zum Beispiel die Proteine oder die Ballaststoffe, dann kann der Körper das gar nicht verwerten oder verstoffwechseln, weil ich bin sitzend, mein Kopf arbeitet zwar voll, also ich bin, also Gehirnleistung auf jeden Fall, aber körperliche Leistung nicht da. Und das führt dann eben dazu, dass der Treibstoff da eigentlich gar nicht verwertet werden kann. Macht uns dann amiert und träge. Und da kommen vielleicht auch die Blutzuckerschwankungen ins Spiel, weil in einem optimalen Zustand der Leistungsfähigkeit habe ich ja einen stabilen Blutzuckerspiegel. Um einen stabilen Blutzuckerspiegel zu haben, brauche ich aber eben die richtige Kombination an Nährstoffen, dass sie nicht isoliert Nährstoffe ist, also Kohlenhydrate zum Beispiel, sondern allem die Kombination und im Idealfall auch allem wieder Bewegungspausen, dass ich einmal wieder aufstehe, einmal wieder ein paar Schritte machen gehe, vielleicht anstatt die Kollegin unzutelefonieren, gehe ich ein Stockwerk höher und gehe persönlich hin. Also ich versuche ein bisschen zumindest die Naturgesetze des Körpers zu respektieren.
Und nochmal zur Ernährung, was wären denn ein paar Beispiele für gesunde Snacks für zwischendurch am Arbeitsplatz oder bei der Arbeit?
Einen guten Snack macht aus eine Kombination aus mindestens zwei Nährstoffen. Das heißt, ich habe vielleicht einen Proteinanteil in Kombination mit einem Ballaststoffanteil oder einen Fettanteil in Kombination mit einem Proteinanteil und habe nicht einem Nährstoff isoliert, vor allem nicht die Kohlenhydrate isoliert. Jetzt praktische Beispiele vielleicht, damit die Zuhörer ein bisschen mitnehmen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stückchen Schokolade snack, dann ist das vor allem Zucker, es ist auch ein bisschen Fett enthalten, aber hauptsächlich Zucker. Und dadurch steigt mein Blutzuckerspiegel relativ schnell an. Das haltet aber nicht, weil es sind einfache Zucker, die schnell verstoffwechselt werden und dementsprechend relativ zeitnah danach sinkt mein Blutzuckerspiegel ab. Und das ist dann der Moment, wo ich entweder erneut ein Stückchen Schokolade brauche oder einen Kaffee brauche oder müde wäre und mich nicht mehr konzentrieren kann, weil der Blutzuckerspiegel eben sinkt. Das heißt, der Snack gibt uns zwar kurz einen Push, aber eigentlich hilft er uns nicht wirklich weiter, sondern eigentlich verschlechtert er die Situation sogar noch. Hingegen,
was wäre ein guter Snack?
Ja, eben. Hingegen, wenn ich sage, okay, ich habe vielleicht eine Handvoll Nüsse und ist ein Äpfel dazu oder eine Banane. Das heißt, das ist die Kombination gute Fette aus den Nüssen und ich habe Vitamine und Ballaststoffe aus dem Obst. Dann verzögere ich damit den Blutzuckeranstieg. Das heißt, der Blutzucker geht viel, viel langsamer nach oben, gibt mir dementsprechend nachhaltigere Energie und vor allem sinkt nicht so schnell ab. Das heißt, das gibt mir dann wirklich nachhaltige Energie und auch Sättigung. Und ich habe dann noch nicht den Crash, wo ich dann sofort wieder etwas brauche.
Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich noch mit Ihnen über Optimismus sprechen. Sie sind bekannt als jemand, der mit einer sehr positiven Einstellung durchs Leben geht. Mittlerweile weiß man auch, dass eine positive Einstellung uns zufriedener, teilweise sogar gesünder macht. Was hilft Ihnen selbst dabei, auch in stressigen Situationen oder an Tagen, an denen Sie vielleicht nicht so gut gelaunt aus dem Bett steigen, dennoch positiv zu denken?
Du hast recht, also absolut positive Gedanken und eine positive Einstellung sorgt schon dafür, dass wir das Leben auf jeden Fall leichter nehmen und auch besser leben. Auf der anderen Seite gibt es auch die toxische Positivität, von der ich mich auch bewusst entfernen möchte, wo es einfach darum geht, es muss allem gut sein, nicht? Mhm. Und man erlaubt sich nicht schwierige Emotionen oder auch mal schlechte Tage. Und das ist, also ich bin bei weitem nicht allem gut gelaunt und ich habe auch nicht leih positive Emotionen, sondern ich denke, emotionale Gesundheit heißt, die volle Palette an Emotionen fühlen zu können. Und dazu zählen halt auch, und ich sage jetzt bewusst nicht negative Emotionen, sondern unbequeme, weil in meinen Augen oder auch im Emotionscoaching generell, wo ich ausgebildet bin, es gibt nicht negative Emotionen. Es gibt angenehme und unangenehme. Und vielleicht Ärger, Wut oder Trauer, das sind nicht so angenehm, aber das sind genauso wichtig, fühlen zu können. Und deswegen, wo mein Geheimnis, ich würde sagen, ich habe gelernt, Emotionen zu fühlen. Ich habe gelernt, alle Emotionen zu fühlen und sie dann auch wieder gehen zu lassen. Weil die herausfordernden oder schwierigen Emotionen werden dann zur Herausforderung, wenn wir sie nicht fühlen, weil dann bleiben sie. Wenn ich aber weiß, wenn ich Tools für mich finde, wie ich das fühlen kann, dann gehen sie dann nachher wieder weg. Und das ist in meinen Augen emotionale Gesundheit, dass ich im Stand bin, alles zuzulassen und für mich Wege finde, Emotionen dann zu regulieren.
Haben Sie diesbezüglich einen Tipp oder vielleicht eine Übung, wie man es lernt, Emotionen zu fühlen und vielleicht unangenehme Emotionen, wie Sie sie genannt haben, loszulassen?
Ja.
Und vielleicht die angenehmen zu verstärken oder sie bewusster wahrzunehmen.
Ja, in allererster Linie braucht man da Achtsamkeit und Selbstreflexion, dass ich in dem Moment, wo die unangenehme Emotion da ist, dass ich das überhaupt in dem Moment wahrnehmen kann. Und wenn ich es wahrnehmen kann, dann kann ich auch spüren, wo ist die Emotion, also wo sitzt die in meinem Körper. Ich stehe eher im Bauch, sitzt die auf der Brust, ich stehe im Nacken, also wo spüre ich das? Wie fühlt sich das an? Ja, ist das warm, ist das kalt, ist das, wenn ich es umgreifen kann, war das eher etwas Raues oder eher etwas Glattes? Also ich versuche, die Emotion greifbar zu machen und das ist schon Teil des Fühlens. Also ich gebe ihr dann Aufmerksamkeit und sage ihr das, was eigentlich die Emotion möchte. Und dann kann ich mich sogar auch fragen, was sie braucht. Also warum ist die Emotion jetzt da? Was will man der Ärger sagen? Was will die Angst sagen? Also ich gehe in Verbindung damit. Und das führt schon dazu, dass sie sich aufweicht.
Und damit kommen wir auch schon zu unseren drei kurzen Fragen zum Abschluss. Wir schließen unsere Podcasts immer mit drei Fragen ab, auf die ich Sie bitte auch mit einer kurzen Antwort zu antworten. Meine erste Frage an Sie ist, wo oder wobei haben Sie die besten Ideen?
Im Wald. Also wenn ich spazieren gehe, allein am besten, da sprudelt mein Kopf.
Was möchten Sie unbedingt noch erreichen?
Einen Weg zu finden, wie Karriere und Familie, Gründung einer Familie vereinen kann.
Und was war der beste Tipp, den Sie je bekommen haben?
Vertrau auf deinem Bauchgefühl, denke ich. Weil ich davon überzeugt bin, dass niemand mir bessere Ratschläge geben kann, als ich mir selbst.
Vielen Dank, Frau Fischer, für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute.
Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat mich voll gefreut.
Danke an alle, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des SWZ-Podcasts erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.